2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 5. Mai 2025. Es ist knapp 2 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach der Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart vom vergangenen Samstagnachmittag. Ja, das einzige Tor ist schnell erzählt. Nick Woltemader trifft in der 88. Minute zum 1:0 für den VfB Stuttgart. Neben diesem einen Treffer gibt es sicherlich noch einiges anderes, was wir zum Spiel und zum Drumherum besprechen können. Das mache ich, Yannick, wieder mit meinem Namensvetter, Yannick mit J. Moin.
Servus, moin, hi.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon erfahren, dass du entgegen deiner ursprünglichen Planung nicht in Hamburg vor Ort warst. Von daher erzähl doch erstmal, wie hast du denn am Samstag deinen Spieltag so aus der Ferne verbracht?
Du, ganz entspannt, wenn ich Spiele zu Hause gucke, dann ist das natürlich organisatorisch gesehen immer recht ruhig bei mir. Ich habe mich dann mit meinem Vater verabredet zum gemeinsamen Schauen. Der ist auch leidenschaftlicher VfB-Fan. Das finde ich dann auch immer ganz cool. Er kann leider nicht mehr so ins Stadion gehen und deswegen ist es dann umso schöner, mit ihm zusammen dann mal ein Spiel zu schauen. Und ja, dementsprechend haben wir ein Bierchen kalt gestellt, ganz klassisch, und haben uns auf das Spiel gefreut. Ich war im stetigen Austausch auch mit Leuten von mir, die vor Ort waren, die mir dann auch immer mal wieder so ein paar kleine Bildchen geschickt haben, wie es so ist, und mir auch geschrieben haben, dass sie gut angekommen sind, und habe mich einfach auf das Spiel gefreut, auch nach unserem tollen ersten Gespräch, und war einfach auch sehr gespannt auf die Reaktion meiner Mannschaft.
Ja, gespannt war ich auch. Ich war natürlich wie bei jedem Heimspiel dann in meiner Südkurve vor Ort, hatte vorher noch so ein paar organisatorische Sachen zu klären. Heute war, da komme ich auch gerade her, eine Demo für Teilhabe und Gleichstellung für Menschen mit Behinderung. Da haben wir dafür gesorgt, dass da in der Süd Flyer verteilt werden konnten. Wenn das jemand von den Personen liest, die sich darum gekümmert haben, nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Und dann rein ins Stadion. Und das Gute war, dass ich dann, da kann ich auch dann Grüße an den Fanclub Basis ausrichten. Die haben dann die Fanräume geentert sozusagen. Das ist immer so, weiß nicht, ob du das weißt oder ob ihr als VfB-Fans das schon mal gehört habt. Das sind ja die Räume unterhalb der Gegengraden. Da können dann Fanclubs vor und nach dem Spiel immer den Tresen quasi übernehmen. Und die hatten aber nicht nur den Tresen übernommen, sondern auch noch ein Konzert auf die Beine gestellt mit 3 Acts. Also da waren wir dann nach dem Spiel direkt eingespannt. Und so konnte ich dann das Spiel, über das wir ja gleich auch noch irgendwie reden müssen, ganz schnell vergessen, weil es sehr schnell darum ging, durstige Menschen mit Getränken zu versorgen.
Sehr schön, ja, toll. Also, hab davon tatsächlich noch nicht gehört, aber sehr interessant auf jeden Fall.
Also, da haben sich tatsächlich auch einige VfB-Fans, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht hatten, um in der Stadt zu bleiben, haben sich da auch eingefunden und alles war ein friedliches Miteinander. Gut, wir haben im Vorfeld schon besprochen, ich habe dir 3 Themenblöcke mitgebracht und du darfst entscheiden, mit was wir anfangen. Das wäre einmal das Drumherum, das Spiel an sich und der Elefant im Raum namens Schiedsrichter Florian Exner. Womit möchtest du starten?
Ach, weil wir es gerade schon so schön angeschnitten haben, würde ich sagen, das Drumherum ist, glaube ich, ein guter Einstieg in diese emotionale Geschichte.
Okay, dann fange ich doch erstmal, damit du erstmal ein bisschen erzählst, mit eurer Seite quasi an. Im Gästeblock waren 2 große Blockfahnen zu sehen, die sich quasi gegenseitig abgelöst haben unter dem Oberthema Tränen und Triumphe. Die eine ganz in Schwarz gehalten. Da hatte ich dann nur so erkennen können im Stadion auf meinem Foto, was ich dann aus der Ferne machen konnte, dass es da um die Abstiegssaison 2015-16 ging, habe ich mir zusammengereimt. Und das andere war dann aber in Rot gehalten, auch mit einem Pokal und jubelnden Spieler, Konterface im Vordergrund. Hol uns mal ein bisschen ab, was haben wir da am Samstag zu sehen bekommen? Auf was bezog sich das?
Genau, also zunächst einmal möchte ich natürlich die Gruppe erwähnen, die es organisiert hat. Das war nämlich die Jugendgruppe vom Kommando Cannstatt. Die haben so eine Sektion, habt ihr vielleicht auch in eurer Kurve, so eine Jugendsektion, also junge Ultras quasi oder junge Fans, die halt gerne in diese Ultra-Geschichte einsteigen möchten. Die haben das organisiert, also da mal großen Respekt. Das ist wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit. Weißt du wahrscheinlich genauso wie ich und auch eure HörerInnen da draußen. Die wissen das sicherlich auch, was da dahinter steckt. Und ja, du hast es eigentlich schon sehr gut so ein bisschen zusammengefasst. Das Motto war Tränen und Triumphe. Das ist auch so eine, ich sag mal, so eine Songzeile aus einem Fangesang, den es seit dieser Saison gibt, der da heißt Stunden auf der Reise. Der wurde so ein bisschen auch angesichts der anstehenden Europapokal-Spiele und Europapokal-Auswärtsfahrten so ein bisschen mit dazu reingeholt, beziehungsweise auch entwickelt. Ist auf die Melodie von einem Linkin Park Song. Also wer da mal Interesse hat, einfach mal Stunden auf der Reise VfB bei YouTube eingeben oder auf die Seite kannstatterkurve.de gehen. Da kann man sich den Fangesang dann auch mal so reinziehen. Und letztendlich Tränen und Triumphe. Ich glaube, der Titel sagt schon sehr, sehr vieles. Es wurde halt anhand von verschiedenen Konterfeis aus der VfB-Geschichte so ein bisschen seziert, dass dieser Verein auch in seiner Geschichte des Öfteren ja sehr wechselvoll unterwegs war. So kann man es, glaube ich, ganz gut interpretieren. Zunächst einmal die Tränen, deswegen war es auch so ein bisschen dunkel gehalten. Da war zum einen, du hast es richtig erwähnt, der Tabellenausschnitt aus der Saison 15-16, der erste Abstieg des VfBs nach den 70er Jahren und für meine Fangeneration wirklich der allererste. Also da war ich auch damals live dabei in Wolfsburg, war nicht schön. Dann natürlich ein Konterfei, ich glaube, es sollte Christian Gentner darstellen. Genau, das ist Christian Gentner als Kapitän, der eben so die Hände vom Gesicht zusammenschlägt. Daneben dann noch, jeder Verbande kehrt stärker zurück. Ich denke, das ist auch relativ klar, diese Botschaft. Da geht es um Fans, die eben mit Stadionverboten zu kämpfen haben. Ist bei euch sicherlich auch ein Thema in St. Pauli oder auf St. Pauli. Das ist eben auch eine Geschichte, die bei uns immer sehr, sehr hoch gehalten wird. Ich weiß auch, dass einige Fans diesem Spiel eben aus diesem Grund nicht beiwohnen konnten. Und ganz oben, wenn man die Choreo dann mal auf Bildern sehen möchte, auch auf der erwähnten Homepage kannstatterkurve.de kann man das machen, wenn man da Interesse hat. Da war tatsächlich die Spieltafel vom damaligen Europacup-Finale 89 gegen SSC Neapel. Da muss man sich vorstellen, damals gab es noch ein Hin- und ein Rückspiel und der damalige griechische Schiedsrichter, so ein bisschen jetzt Fußballhistorie am Abend, hat ein bisschen das Spiel auch zugunsten der Neapolitaner gepfiffen. Da müssten wir jetzt meinen Vater dazu holen, der war nämlich damals live im Stadion mit Maradona. Also sehr, sehr episches Spiel, sehr, sehr epische zwei Spiele. Und damals hat man eben knapp dieses Finale verloren. Und das sollte dann einfach so das Motto Tränen sein, um eben diese Niederlagen mal so ein bisschen auch zu verdeutlichen. Und dann gab es eben die zweite Blockfahne in Rot gehalten, wo es dann eben um die Triumphe geht. Und bei den Triumphen, ich glaube, das hat man ganz gut erkannt, war zum einen natürlich im Vordergrund zu sehen die Meisterschaft 2-7. Fernando Meira, das bekannte Foto, wo er die Schale falsch rumhält. Daneben Serdar Tasci, das war der eine Bildausschnitt. Der andere Bildausschnitt war unter anderem, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, Giovane Elber, genau, mit dem DFB-Pokal 1997. Natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung auf das, was noch den VfB erwarten wird zum Ende hin. Und das sind dann einfach auch so Geschichten. Dann dahinter war, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, es könnte Karl-Heinz Förster mit der Schale gewesen sein, Meisterschaft 84. Also auch so verschiedene Triumphe, die eben der VfB dann doch auch in seiner Historie gesammelt hat. Aber letztendlich Tränen und Triumphe, ich denke, diese Botschaft versteht jeder. Es ist einfach mit dem VfB eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Gerade wenn man die letzten 10 Jahre mal Revue passieren lässt, 2 Abstiege. Was haben wir? Relegation, jetzt Champions League, Vizemeisterschaft, jetzt noch ein DFB-Pokalfinale. Also es wird nicht langweilig und das soll das einfach auch nochmal verdeutlichen. Und das fand ich auch optisch sehr, sehr gelungen. Der Blog hat, glaube ich, auch ganz gut mitgemacht. Jeder hat dann auch noch so eine Folie hochgehalten und dann hat es an sich, zumindest am TV, ein sehr, sehr rundes Bild ergeben. Und ja, großen Respekt an die Protagonisten und an diejenigen, die diese Choreo auf die Beine gestellt haben.
Okay, danke für die ausführliche Einordnung. Wundert mich nur so ein bisschen, also erstmal schön, dass da so eine Nachwuchsgruppe, nenne ich es mal, und das despektierlich zu meinen, da so federführend eine Auswärtschoreo gestalten darf. Da hätte man ja eigentlich so als Außenstehender denken können, jetzt kommt irgendwas zum Pokalfinale. Jetzt machen wir hier die ganzen Auswärtsblock voll und gebt heute alles aber erst recht am 6. Mai. Keine Ahnung, wann genau das Datum ist, ehrlicherweise. Das werdet ihr als VfB-Fans besser wissen.
24. Mai ist es.
Ja, 24. Mai siehst du.
Ja.
Genau, also hätte ich eher gedacht, dass was in die Richtung kommt, gerade weil es ja dann auch für junge Fans ein großes Ereignis ist, was sie so in ihrer jungen Fankarriere vielleicht noch nicht hatten. Aber sich dann so auf die Vergangenheit zu beziehen, ist ja dann nochmal aufwendiger und spannend zu sehen, dass man da auch mit den Erfolgen der Vergangenheit sich so befasst. Gut, dann kann ich auch nochmal erzählen, was auf St. Pauli-Seite noch so zu sehen war. Erstmal ein großes Lob oder Credits an die Nordkurve. Die hatten auch eine Choreo zum Einlaufen mit einem St. Pauli-Wappen in weiß auf rotem Grund und links und rechts daneben weiße bzw. braune Fahnen. Das sah aus der Ferne auch sehr stimmig aus. Also großes Lob in die Nord. Und die Gegengrade hat sich vorgenommen, der Tod von Lorenz, der am Ostersonntag erschossen wurde. Das wurde da auch nochmal thematisiert und vor allem ein Banner wurde dann auch von der Süd aufgegriffen, in dem die Polizisten als etwas anderes betitelt wurden als Polizisten. Ich glaube, das sollte an dieser Stelle reichen. Das konnte man dann mit einem Fangesang dann noch untermalen. Also auf allen Tribünen war was los und dann auf dem Platz ja später auch. Ist dir von Leuten, die vor Ort waren, noch irgendwas zu Ohren gekommen zum Drumherum? Du hattest ja auch gesagt, die Choreo von euch war auch ein bisschen an so ein Lied angelehnt. Wir spielen ja immer eine Hymne der Gäste. Gab es da irgendwie Rückmeldungen von Leuten, die vor Ort waren, was wir da vor euch gespielt haben?
Also ihr habt wohl Stuttgart kommt gespielt. Das ist die Hymne vom VfB, von Wolle Krivanek, der leider schon vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben ist. Das war schön. Also das erlebt man nicht in allen Bundesliga-Stadien. Ich glaube, nur in Augsburg ist es noch der Fall, dass da auch traditionell die Hymne der Gäste mitgespielt wird. Und ich glaube, in Mainz. So gesehen war das für die meisten, die vielleicht auch zum ersten Mal da waren. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der war vorher noch nicht da. Der hat sich ein bisschen gewundert. Für die anderen war es ja bekannt. Ansonsten, klar, die Reisegruppe, mit der ich eigentlich unterwegs gewesen wäre, das sind alles erfahrene Auswärtsfahrer. Die haben sich einfach gefreut auf ein schönes Wochenende in der Hansestadt. Haben natürlich gesagt, man hat schon ein bisschen auch die Emotionalität rund ums Stadion gemerkt. Klar, für euch ging es ja um einiges. Wir kennen das, wie gesagt, ja nur zu gut mit dem Thema Klassenerhalt, Abstiegskampf. Also eine gewisse Spannung lag in der Luft und man kennt es ja auch vom Millerntor, wenn man da hinfährt, da ist eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Emotion auch einfach schon von Anfang an da und das ist dann natürlich durch die Choreo, die ja neben dem Gästeblock stattgefunden hat, dann vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlich geworden, aber auch in der allgemeinen Stimmung. Also so wie ich gehört habe und man hat es auch am TV gemerkt, das Millerntor hat mal wieder gebrannt, um es mal so auszudrücken.
Ja, es war auf jeden Fall auch in der Süd durchaus stimmungsvoll und laut zwischenzeitlich. Ich stehe ein bisschen in den Außenbereichen, aber auch da sind immer wieder mal Leute eingestiegen. Da wurde, das kann ich vielleicht noch ergänzend erwähnen, wurde wieder die Mikrofonanlage getestet. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, wie da die Vorsänger die ganze Kurve erreichen, ob die da auch auf Mikrofone zurückgreifen. Das wird auf jeden Fall bei uns in der Süd regelmäßig getestet und dann wird im Sommer mal geguckt.
Ja, bei uns ist es auch mit Mikrofon und also der Hauptvorsänger hat ein Mikrofon und dann gibt es eben noch so 2, 3 Nebensänger, sage ich jetzt mal, neben Kapus, die dann eben, weil unsere Kurve natürlich auch sehr breit ist, die dann eben versuchen, auch die anderen Bereiche mit abzudecken und die haben dann Megafone, ganz klassisch. Aber in der Regel auch über ein Mikrofon, wir haben auch eine Anlage und ich glaube, so wie ich weiß, wird die auch regelmäßig bei uns mal ab und an getestet und funktioniert bei uns zu Hause eigentlich immer ganz ordentlich.
Ja, es ist auf jeden Fall insofern gut, als dass du halt direkt mitbekommst, was gesungen werden soll. Für mich persönlich ersetzt es aber den Menschen auf dem Zaun, der mich anpeitscht, weiter mitzumachen. Ersetzt es das nicht. Also hat sicherlich beides sein Für und Wider. Ding Dong, Werbung. Wie ihr wisst, gibt es bei unserem Partner der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg zahlreiche alkoholhaltige und alkoholfreie Biere zu erstehen. Unter den alkoholfreien Bieren ist mein klarer Favorit das Roadrunner Coffee Stout. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist damit für mich persönlich perfekt für den Schnitt und die Produktion des Gesprächs nach der Aufnahme. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut doch mal auf carevida.bier vorbei, Bier dabei in der englischen Schreibweise. Und wie immer natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholhaltige Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Sollen wir erstmal beim Sportlichen weitermachen oder sollen wir über den Schiedsrichter reden? Was meinst du?
Ach, dann nehmen wir doch das Sportliche mal vorweg.
Ja, dann fange ich auch wieder da mit unserer Sicht an und du ergänzt dann gerne die VfB-Sicht, weil das kann ich vielleicht auch schon mal vorab sagen, da ist auch jetzt in den letzten Stunden und Tagen nach dem Abpfiff schon einiges, unter anderem auch von uns, veröffentlicht worden. Tim mit seiner Analyse, die verlinke ich natürlich auch, wie immer in den Shownotes. Die Redax ist schon rausgekommen, wo Mike, Tim und Nina natürlich auch viel über das Spiel gesprochen haben und wenn ihr das hört, wird gerade die Monatssendung produziert, da will man zwar auch ein bisschen vorausblicken, aber sicherlich wird auch das vergangene Wochenende dann auch Thema sein. Also in dem Sinne, aus braun-weißer Sicht ist eigentlich schon vieles geschrieben und gesagt worden. Ich kann da jetzt eigentlich nur ergänzen, dass es natürlich für uns so ein bisschen die Frage war, wie starten wir denn? Das hatte mir dein Kollege Lennart auch als Frage gestellt für euren Blog, was ich denn glaube, in welcher Startelf wir denn auflaufen würden und ich sage eigentlich, gibt jetzt keinen Grund im Vergleich zu Bremen was zu ändern, weil das war insgesamt schon ein ganz gutes Spiel. Und eigentlich wäre der einzige Wechsel gewesen, dass Elias Saad für Noah Weishaupt reinrückt in die Startelf. Der hat sich aber beim Aufwärmen verletzt und fällt jetzt mit einer strukturellen Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Ist auf jeden Fall sehr bitter, den hätte ich gerne noch gesehen, weil, apropos gesehen, das, was ich in den ersten 15, 20 Minuten von St. Pauli gesehen habe, gefiel mir ganz gut. Wie ist denn deine Einschätzung der Anfangsviertelstunde vielleicht erstmal?
Ja, also es war eigentlich so, wie ich St. Pauli erwartet habe. Es war gleich Feuer drin, es war sehr intensiv. St. Pauli hat gleich mal gezeigt, okay, wir wollen hier was reißen vor eigenem Publikum, wir wollen hier den Klassenerhalt klar machen. Und unsere Jungs waren am Anfang so ein bisschen, ja, sie hatten Probleme, gerade so in den ersten 15 Minuten damit klarzukommen, mit dieser Intensität. Sie haben sich zwar dann auch nach und nach drauf eingelassen, aber ja, also gerade, ich kann mich erinnern, ich glaube in der 5. oder 6. Minute geht ein Spieler von euch, ich glaube es ist Noah Weishaupt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht da links durch auf dem Flügel. Wenn er den Abschluss ein bisschen präziser, ein bisschen wuchtiger hinbekommt, kann das auch durchaus gefährlicher werden. Das war dann so aus VfB-Sicht schon wieder das, oh, nicht schon wieder so reinstarten in eine Partie, womöglich ein frühes Tor kassieren. Ich glaube, das hätte unserem Spielverlauf nicht gut getan aus VfB-Sicht. So war es dann erstmal mein Credo, okay, jetzt müssen wir erstmal die ersten 20 Minuten, das ist immer so für mich so eine Zeitgeschichte, 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht auch überstehen und dann mal gucken und dann nach und nach in diese Partie reinfinden. Aber es war wirklich von Anfang an, am Fernsehen kann man das ja noch besser sehen, wirklich sehr intensiv. Man hat gemerkt, St. Pauli hat richtig Bock und auch der VfB hat dann nach und nach diese Intensität angenommen.
Ja, ich würde so ein bisschen quasi, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber das Spiel so in drei Phasen teilen. Die erste war wirklich diese ersten 15, 20 Minuten, wo wir ja auch durchaus Chancen haben, wie du auch gesagt hast, da kann es ja durchaus schon dann auch 1-0 für Braun-Weiß stehen, aber das sollte halt nicht passieren an dem Nachmittag. Und dann kam der VfB besser ins Spiel und hat auch quasi das Spiel dann übernommen sozusagen. Von St. Pauli kam immer weniger. Wenn man dann der Ball nach vorne kam, hat Tim auch in seiner Analyse geschrieben, dann waren die Abstände meistens nicht richtig und konnte man sich da nicht so richtig nach vorne spielen. Und das geht dann quasi so ein bisschen, würde ich sagen, bis zur 60. habt ihr quasi eigentlich nur das Problem, dass ihr euch zwar die Chancen erspielt, aber eben den Ball nicht im Tor unterbringt. Weiß nicht, ob du bis zur 60. noch was Besonderes erwähnen möchtest. Ansonsten könnten wir quasi schon zur 55., 60. rum, war ja dann dieser Elfmeter, der das Spiel ja sicherlich auch nochmal beeinflussen sollte in mancher Hinsicht.
Ja, definitiv. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zum großen Teil zu. Du hast es auch richtig erwähnt, das große Problem, eben die Chancenverwertung, das ist einfach ein Thema, das hatte ich auch schon im ersten Gespräch so ein bisschen angeschnitten. Das geht dem VfB gerade so ein bisschen ab und ist einfach ein Thema, wo die Mannschaft sich auf jeden Fall auch bis zum Pokalfinale hin ein bisschen mehr steigern muss. Man hat dann gemerkt, sie haben es geschafft, die spielerische Qualität, eben über Angelo Stiller haben sie es dann auch geschafft. Das ist einfach ein Schlüsselspieler, der für diese spielerische Qualität auch steht beim VfB Stuttgart, haben sie es dann auch geschafft, so ein bisschen da reinzukommen. Im Übrigen, der wurde auch sehr, sehr gut von euren Jungs bearbeitet. Ich habe gelesen, bei einem Kollegen Tim im Spielbericht wurde er auch erwähnt, weil er dann auch sich so ein bisschen hat hinreißen lassen. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen an der Emotionalität geschuldet. Wie gesagt, er kriegt eigentlich auch in jedem Spiel relativ viel ab, eben weil er auch ein Schlüsselspieler ist. Wenn ich Trainer vom Gegner wäre, von einem VfB-Gegner, würde ich auch sagen, bitte, Jungs, kümmert euch um den, weil er kann einfach Bälle spielen, die dann auch spielentscheidend sein können. Er ist ein super Spieler, sehr intelligent auf dem Platz und so ein bisschen, sage ich immer, der kleine Toni Groß beim VfB, der Toni Groß des kleinen Mannes, sagen wir es mal so. Okay. Ist ja noch jung, also hat riesiges Talent. Und vielleicht auch noch ein Wort zu Chef Chabot, denn das ist mir aufgefallen dann, der wurde, glaube ich, dann ziemlich ausgepfiffen. Also TV hat man es dann deutlich gemerkt. Mhm. Ist natürlich auch so ein Spieler, ich kenne ihn ja auch noch aus Gegnersicht. Das war in der Saison, wo wir Vizemeister wurden, der einzige Spieler, der es geschafft hat, in beiden Spielen Serhou Guirassy aus dem Spiel komplett zu nehmen. Also er ist hart, aber herzlich, sagen wir es mal so. Also es ist ein ganz, ganz netter Kerl, wenn man ihn so in Interviews auch sieht und hört. Der sagt die Dinge auch so, wie sie sind. Sehr bodenständiger Typ, aber halt auf dem Spielfeld einer, den willst du du als Gegner nicht haben, aber wenn er in deinem Team ist, dann bist du froh drum. Hat, ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, in dem Spiel sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen, was er natürlich dann auch mit zum Erfolg beiträgt. Ihr habt es ja dann auch stellenweise mal mit längeren Bällen auch versucht und da ist eben so ein Spieler wie er ganz, ganz wichtig. Er ist halt auch einer, der dann auch mal an die Grenze geht, hat sich ja dann auch verdient die gelbe Karte abgeholt und ja, bis dann eben zur 60. Minute, wo wir dann auch gleich drüber reden, hat es dann der VfB einfach auch gut geschafft und ist letztendlich an sich selber so ein bisschen gescheitert, nämlich an der Chancenverwertung.
Ja, also dazu sprechen ja auch die XG-Werte, also die liegen glaube ich bei über 3 bei euch, also da wäre auf einiges noch drin gewesen, aber dann kommen wir doch mal zu einer der Aufreger-Szenen in dieser Partie, die dann vor allem danach auch noch einige davon bereithalten sollte. Siebe van der Heijden, der mir persönlich immer so ein bisschen leid tut, weil er macht und tut, ist manchmal so ein bisschen so eine tragische Figur. Also er macht dann mal so, hat in den vergangenen Spielen dann schon mal den einen Fehler gemacht, der dann zum Tor geführt hat, was dann manchmal auch das Einzige war, was wir uns gefangen haben. Klar, individuelle Fehler können allen passieren, aber bei ihm, ja, tut mir das manchmal besonders leid, dass er da so ein bisschen die tragische Figur ist. War ja jetzt auch am Samstag, hatte in der 38. schon gelb gesehen und ja, dann musst du, glaube ich, mal am besten die Fernsehperspektive nehmen, um uns das so ein bisschen zu schildern. Klar, ich habe die Wiederholungen dann auch noch gesehen, aber im Stadion war ja auch gar nicht sofort unbedingt klar, was da jetzt passiert. Dauerte auch relativ lange, bis der Schiri dann noch an den Monitor ist und dann durchgesagt hat, was genau jetzt los war. Wie war es denn am Fernseher? Wie hast du dann ja die Gelb-Rote und den Elfmeter am TV wahrgenommen?
Also ich habe es erstmal gar nicht wahrgenommen. Ich habe halt nur gesehen, dass unsere Spieler halt gleich auch zum Teil zum Schiri hingegangen sind, auch das so angezeigt haben mit der Hand. Und dann war es eben auch so, dass der Kommentator von Sky gesagt hat, okay, da wird wohl nochmal eine Prüfung stattfinden. Und dann hat man es in der Zeitlupe ja, finde ich, gesehen, was Sache war. Ich glaube, über die Handregel brauchen wir jetzt nicht arg philosophieren. Ich habe selber früher ja auch mal Fußball gespielt. Das ist seine Stützhand. Es ist natürlich unglücklich. Er will sich in den Ball reinwerfen, weil der Ball wäre wahrscheinlich ohne sein Zutun reingegangen. Bin ich relativ sicher. Und der Ball geht dann halt an seine Stützhand. Klar, keiner wirft sich rein und stützt sich nicht ab, weil sonst landest du ja mit dem Gesicht auf dem Rasen. Aber es ist halt, ja, wie du es richtig sagst, es ist einfach tragisch für ihn, zumal er sich da vorne eine relativ doofe gelbe Karte, wie ich fand, abgeholt hat. Also das Foul hätte echt nicht sein müssen. So gesehen, ja, sehr, sehr unglückliche Szene. Man kann sicherlich hier einen Elfmeter pfeifen, gemäß der Handregel. Die Sinnhaftigkeit, wie gesagt, möchte ich mal in Frage stellen. Es ist halt einfach eine sehr, sehr unglückliche Szene. So möchte ich es einfach mal zusammenfassen. Für uns in dem Moment natürlich gut, für den VfB, für den FC St. Pauli vielleicht so, ja, der negative Gamechanger dann auch. Eben weil man dann auch in Unterzahl war.
Ja, und man hätte ja auch zurückliegen können. Dazu kam es aber nicht. Wie sah denn für dich der Elfmeter aus?
Ja, zunächst einmal war er natürlich geprägt so ein bisschen von dem kleinen Psychospiel von Van der Heijden, heißt er ja, der Sportsfreund, der da natürlich dann das so ein bisschen auskostet und langsam vom Spielfeld geht. Das ist ja auch, ja, in dem Moment habe ich mich ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt, ja. Aber es ist dann halt auch diese Emotionalität, die wir jetzt auch sehr, sehr häufig hier in der Sendung schon erwähnt haben. Mhm. Ich habe dann einfach nur so ein bisschen auf Nick Woltemade geguckt, der eigentlich ein sicherer Schütze ist, trotz seines jungen Alters. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, okay, das habe ich gewusst, das ist ein Elferkiller, hat ja auch Riesenspiel gemacht, können wir, glaube ich, vorwegnehmen.
Ja, absolut.
Kickernote 1,0 Spieler des Spiels.
Ja. Und elf des Tages.
Und elf des Tages, das auch. Ich hatte echt Bammel, weil, ja, die Umstände waren einfach sehr, sehr ungünstig in dem Moment, was die Ausführung des Elfmeters angeht. Und dann ist es ja auch dazu gekommen, der Elfer war nicht gut geschossen, was sie spekuliert ja dann auch so ein bisschen drauf. Lustigerweise, Nick Woltemade hat sich nach dem Spiel die Szene gar nicht anschauen wollen. Bei Sky wird es denen ja dann immer noch so ein bisschen aufs Butterbrot geschmiert, wenn sie da am Feld interviewt werden. Und da hat er nur so sinngemäß gesagt, er hat dann auch natürlich ein bisschen grinsen können, ob des positiven Spielverlaufs dann auch, aber er hat dann gesagt, nee, also das, er macht einfach den Fehler, er sieht, wie Vassi in die Ecke geht und anstatt er dann sich für die andere entscheidet, schießt er ihn halt quasi genau so, dass ein Keeper mit der Qualität eben von eurem den dann auch halten kann. Riesenszene vom Torwart, ganz klar. Und ich habe dann gedacht, okay, das könnte jetzt vielleicht auch nochmal so ein Momentum sein für St. Pauli. Ich kenne es selber als VfBler, du bist in Unterzahl, Abstiegskampf, aber im eigenen Stadion hältst einen Elfmeter. Das kann natürlich dann auch nochmal so eine ganz spezielle Emotionalität auslösen. Gerade in einem Stadion wie eben dem Millerntor-Stadion in St. Pauli.
Ja, und das haben sie ja dann auch im Anschluss gezeigt. Also sie haben sich ja wirklich dann auch nur noch zu zehnt auf dem Feld ja auch wirklich alles getan. Also Vasilien hat natürlich St. Pauli im Spiel gehalten mit seinen Paraden, ja auch in den Minuten vor diesem Elfmeter schon mit einigen Glanzparaden und auch da dann erst den Elfmeter, auch wenn er nicht gut geschossen war, und dann auch noch den Nachschuss zu parieren. Also hat er sich die Auszeichnungen trotz des negativen Endes für ihn selber, hat er sich die Auszeichnungen, was seine sportliche Leistung anbelangt, sicherlich verdient. Dann geht es so weiter wie davor, quasi nur, dass St. Pauli noch mehr ankämpfen muss und natürlich logischerweise, wenn du nur noch zu 10 bist, noch weniger selber nach vorne passiert. Wir können es aber dann trotzdem, oder St. Pauli kann es dann trotzdem bis zur 88. Minute schaffen, dass der VfB den Ball immer noch nicht im Tor unterbringen kann. Und als ich schon so gehofft habe und immer wieder auf die Uhr hochschielte und so ein bisschen versuchte auszurechnen, okay, längere Unterbrechung wegen Elfmeter, wie viel wird es denn noch sein, inklusive Nachspielzeit, kam dann nochmal Nick Woltemade und hat dann doch getroffen. Wie sah der Treffer für dich? Weil es ja für euch war, darfst du ihn auch gerne schildern. Wie sah der für dich am TV aus?
Ja, für mich sah er eben aus wie die Minuten davor eigentlich. Der VfB rennt an, gibt einen Ball rein. Ich glaube, von der linken Seite kam der erste Ball. Dann ist es so, dass, glaube ich, Stiller probiert, per Kopf den hereinzugeben. Und es wird zunächst geblockt. Also da auch großen Respekt an eure Jungs. Die haben wirklich gekämpft bis zum Umfallen. So ein bisschen an Kuddelmuddel. Demirovic setzt dann aber sehr gedankenschnell nach, legt ihn dann einfach auch quer. St. Pauli kriegt den Ball einfach auch nicht gut geklärt in der Szene und dann steht eben Nick Woltemade genau richtig und schiebt dann ein zum, ja, sicherlich auch so ein Stück weit überfälligen Führungstreffer. Wie gesagt, absolut bitter natürlich aus der Sicht vom FC St. Pauli, ganz klar. Aber in dem Moment natürlich Riesenerleichterung, weil die Mannschaft sich letztendlich dann auch für den Aufwand, den sie betrieben hat, aus spielerischer Sicht belohnt hat. Und natürlich auch schön, dass es Nick Woltemade dann ist. Der hätte ja dann auch so ein bisschen zur tragischen Figur werden können des Spiels. Und er belohnt sich dann auch einfach für seine bisher unterm Strich überragende Saison, die er spielt.
Ja, zum tragischen Helden sollte dann jemand anders werden. Wir haben ihn jetzt gerade schon besungen. Also Nikola Vesil kann, glaube ich, in der Situation dann, wo der Treffer fällt, auch nicht mehr viel machen. Es stehen noch drei Verteidiger zwischen ihm und dem Tor und sollte man hoffen, dass da vielleicht einer noch irgendwie ein Körperteil, was nicht gerade die Hand ist, zwischenkriegt, zwischen den Schuss von Woltemade und das Tor. Aber das sollte dann halt nicht sein. Und ja, habe ich ja, das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass ihr unterm Strich die drei Punkte euch schon verdient habt. Für uns natürlich, du hast die Emotionalität auch mehrfach erwähnt, für uns wäre es einfach so eine schöne Geschichte gewesen, nach so einem umkämpften Spiel dieses 0-0 auch festzuhalten, was dann den Klassenerhalt bedeutet hätte. Aber gut, sollte nicht sein.
Also ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli dann noch irgendwie in die Bredouille kommt. Also das glaube ich nicht. Ihr werdet noch euren Punkt in den letzten zwei Spielen holen, auch ohne Vassi. Da bin ich überzeugt davon. Und dann werden wir uns auf jeden Fall nächste Saison in Liga 1 wieder treffen. Und wer weiß, vielleicht gibt es für euch auch ein schönes Stadtduell, was ja auch was ist, worauf ihr euch freuen könnt, gegen den Nachbarn. Und dann habe ich vielleicht die Chance, nächstes Jahr, nachdem ich es jetzt verpasst habe, zweimal in eure schöne Hansestadt zu fahren. Nee, also unterm Strich, klar, verdienter Sieg für uns. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wir hätten auch wieder an unserer eigenen Dummheit scheitern können. Das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. St. Pauli hat gut gekämpft, hatte den großen Nachteil, dann eben über eine halbe Stunde in Unterzahl zu sein. Und eben dann auch den Schiedsrichter. Jetzt habe ich dir eine kleine Überleitung gemacht.
Ich wollte gerade sagen, dass das nehmen wir doch direkt mal als Überleitung, weil es ja quasi auch, wir haben jetzt ja die letzten Minuten und Sekunden der Partie noch gar nicht angesprochen, sondern du hast ja schon einen kleinen Ausblick gemacht, für den ich natürlich sehr dankbar bin. Also ich hoffe natürlich auch sehr, dass dieser 5-Punkte-Vorsprung auf Heidenheim, die es jetzt noch sind, dass die am Ende reichen werden. Wir können ja quasi am kommenden Samstag schon auf der Couch den Klassenerhalt feiern, sozusagen, wenn Heidenheim eben nicht gegen Union Berlin gewinnt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Nochmal zurück in die jüngste Vergangenheit, 90. plus 6 ungefähr, einige Minuten an Nachspielzeit. Und es gibt Eckball für den VfB. Der VfB, du hast es eben schon bei Siebe van der Heijden angemerkt, dass der sich da so viel Zeit gelassen hätte. Die lässt sich jetzt auch der VfB und davor auch schon das ein oder andere Mal, finde ich. Also könnte man durchaus auch als Zeitspiel werten. Vasil dauert es zu lange, er schnappt sich den Ball und legt ihn schon mal an die Eckfahne, damit es doch jetzt weitergeht. Geht dann gestenreich zurück Richtung Kasten und hat auch davor schon ja signalisiert, was er denn davon hält, dass jetzt hier dem Stuttgarter oder den Stuttgartern nicht mal Einhalt geboten wird. Dann sieht er gelb, geht zurück in seinen Kasten und macht so im Wegdrehen, so sieht es zumindest in der Wiederholung aus, zeigt er noch den Daumen nach oben, dann platzt aber dem alles andere als guten oder eher schon, muss man ja fast sagen, desolaten Schiedsrichter Florian Exner der Kragen. Er rennt nochmal hinter ihm her, zeigt ihm gelb-rot und schickt ihn vom Platz. Ausgehend von diesem, ja, Peak der Nicht-Schiedsrichterleistung, möchte ich es wirklich mal betiteln. Wie hast du allgemein, auch am Fernsehbild vielleicht, das ist ja nochmal ein Unterschied zum Stadion, wie würdest du allgemein die Leistungen von Florian Exner beurteilen und wie speziell diese ja, Aufregerszene kurz vor Abpfiff?
Also vielleicht möchte ich mit was Positivem beginnen. Ich fand es anfangs sogar ganz okay, wie er gepfiffen hat. Ich glaube, es war für einen Schiedsrichter kein einfaches Spiel, weil es natürlich von einer hohen Leidenschaft, von einer hohen Rustikalität beiderseits, natürlich auch von St. Pauli ein Stück weit, was aber auch letztendlich den Voraussetzungen vor dem Spiel geschuldet war, letztendlich auch so durchgeführt wurde. Ich fand ihn anfangs, also die ersten gelben Karten, fand ich, die kann man geben. Das heißt, die gelbe Karte gegen Jeff Chabot, wo er eindeutig zu spät kommt, oder auch die Szene von Van der Heijden, heißt der Kollege, ich kann mir so schlecht immer gegnerische Spielernamen merken. Genau, also das sind sicherlich Dinge, okay, die kann er machen. Da diese Geschichte mit Vasil, das ist natürlich absolut grenzdebil aus meiner Sicht. Vasil ist natürlich emotional, unsere Jungs machen dann auch so ein bisschen diese psychologische Kriegstaktik, sage ich mal, lassen sich Zeit. Sehe ich, wenn ich auf der anderen Seite stehe, auch nicht gern, aber ist natürlich dann auch letztendlich dem Verlauf geschuldet. Und ist dann halt auch einfach letztendlich blöd, dass es dann so läuft. Die erste gelbe Karte kann er wegen mir geben, die zweite, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist absolut hanebüchen. Also er zeigt den Daumen, ich sehe nur, wie er den Daumen zeigt. Ja, ich weiß nicht, was da der Herr Exner gesehen hat. Also es ist auch, glaube ich, für die meisten in der VfB-Bubble unbegreiflich. Es hat jetzt keinen großen Einfluss mehr aufs Spiel, aber ist natürlich für euch jetzt im weiteren Saisonverlauf ein Stück weit bitter. Ich gehe mal davon aus, er wird euch ein Spiel fehlen. Aber also gib ihm die gelbe Karte, geh danach zu ihm hin und wenn es zu emotional ist, hol dir den Kapitän von St. Pauli und sag ihm, so hätte ich jetzt als Schiedsrichter reagiert. Ich hätte mir einen Spieler zur Seite genommen, hätte gesagt, du sag ihm jetzt, wenn er nicht aufhört, er soll sich jetzt beruhigen und gut ist, dass wir das sauber zu Ende bringen. Es war ja nur noch eine Minute zu spielen, deswegen habe ich es überhaupt nicht verstanden. Also kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, es war eben fast durch das Ding. Also warum muss man da in der 90. plus 6, wahrscheinlich wäre die Ecke noch ausgeführt worden, einer von unseren Spielern hätte die weggeköpft und dann wäre Abpfiff gewesen. Also warum muss man da nochmal ja auch die eigene Person so in den Mittelpunkt stellen und da nochmal zeigen, wer hier der eigenen Meinung nach, also Exners eigener Meinung nach, der Herr im Hause ist und wer hier das Sagen auf dem Platz hat, weil da ein Torhüter kurz vor Schluss sehr emotional wird und natürlich dieses Hingehen und Pöbeln und noch ein bisschen dieses Klatschen, das muss nicht sein, dafür hat er sich eine Gelbe wahrscheinlich auch verdient, aber dann dreht er ja quasi ab und macht halt den Fehler, nochmal den Daumen hoch zu zeigen. Wäre er einfach zurück ins Tor getrottet, wäre wahrscheinlich nichts mehr passiert, aber so musste er ja dann fast noch zurückgehalten werden von unseren Spielern, dass er da nicht auf extra losgeht.
Genau, das ist mir dann halt auch aufgefallen, also da war so viel Emotionalität und er hätte es. Ich habe nach der Szene dann auch mit jemandem gesprochen, der mal Oberliga gepfiffen hat. Der hat auch gesagt, Junge, dann hol dir den Kapitän hin, wenn die Emotionalität zu groß ist. euren oder den Hauke Wahl zum Beispiel, der hat ihn ja, glaube ich, zurückgehalten und sagt, hey, der soll sich jetzt beruhigen, dass wir das sauber zu Ende bringen, so wie ich es gerade gesagt habe. Also der Schiedsrichter hat sich damit auf jeden Fall keinen Gefallen getan und hat damit eigentlich seine, wie ich finde, anfangs noch recht solide Leistung. Auch da kann man sicherlich über einige Situationen diskutieren. Ich habe gelesen, viele St. Paulianer haben es so ein bisschen anders gesehen. Ein paar VfBler haben es auch wieder anders gesehen. Das ist ja dann auch das Schöne, dass man so ein bisschen diskutieren kann, andere Sichtweisen hat. Es war kein einfaches Spiel für einen Schiedsrichter. Das kann man vielleicht zu seiner Verteidigung, wenn man das möchte, sagen. Ich weiß, wahrscheinlich werden deine HörerInnen jetzt sagen, was redet der da? Aber ich versuche es halt jetzt so ein bisschen die Schärfe aus dieser Debatte rauszunehmen. Unterm Strich kann ich absolut den Frust der St. Paulianer verstehen. Jedes Einzelnen, mir wird es nicht anders gehen. Die Situation hätte man anders regeln können, ganz klar.
Ja, und dann ist halt auch die Frage, das wollte ich auch noch sagen, zu dem, was du gesagt hast, mit der Ansetzung, und dass es ein schwieriges Spiel ist, das kann man im Vorfeld wissen. Also wir hatten ja auch rausgearbeitet, für den VfB ging es eigentlich um nicht mehr so viel, außer sich nochmal mit einem Ausrufezeichen in die letzten Spieltage zu begeben und vielleicht auch einfach für die eigene Mentalität nochmal einen Sieg einzufahren im Hinblick auf das Pokalfinale. Aber für uns ging es ja wirklich, oder geht es ja auch weiterhin noch um alles. Und da dann einen so jungen, unerfahrenen Schiri hinzustellen, weiß ich nicht. Der hat jetzt mit diesem Spiel vom Samstag 11 Bundesligaspiele gepfiffen, hat dabei im Schnitt 4,9 Karten verteilt. Also er muss auf jeden Fall noch an seiner Souveränität arbeiten, was die Spielführung angeht, würde ich sagen. Ich würde aber auch sagen, damit haben wir jetzt diesen Menschen genug Aufmerksamkeit in unserem Gespräch hier gewidmet. Dazu muss aber auch noch gesagt werden, ja, bei aller schlechten Leistung des Schiedsrichters, er hat auch zu Recht, finde ich, in einem Fachmagazin mit K die Note 5 bekommen. Auch die sehen es so, dass die Entscheidung gegen Basil absolut lächerlich war. Aber ja, man muss dann trotzdem nicht, wenn der Schiedsrichter vom Platz geht, mit Bechern nach ihm werfen. Man kann ihm alles an den Hals wünschen, was man möchte. Das hört er im Zweifel eh nicht, außer ein lautes Pfeif- und Schreikonzert. Das kann man alles machen, aber ja, da sollte nichts, egal ob es Becher oder irgendwas anderes sind. Ich meine, wir hatten ja in dieser Saison schon Dinge, die auf funktionstragende Personen auf dem Spielfeld fliegen. Das muss nicht bei St. Pauli auch noch sein. Wir haben da auch eine gewisse Historie. Das wurde heute nochmal in der Redax erwähnt. Das muss absolut nicht sein. Gut. Yannick, hast du noch irgendwas zum Spiel am Samstag, zur allgemeinen Lage? Ansonsten würde ich sagen, bei euch gingen dann alle Augen oder alle Gedanken nach Abpfiff dann schon zu den letzten beiden Spielen in der Liga und vor allem zum Pokalfinale, oder?
Ich denke ja. Also man hat es in den Interviews natürlich gemerkt, die Erleichterung auch bei Sebastian Hoeneß, bei Nick Woltemar, der hatte ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Die Jungs wollen sich jetzt einfach gut aus dieser Saison verabschieden. Europapokal beziehungsweise internationales Geschäft über die Liga zu erreichen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das wissen die Jungs, glaube ich, auch. Natürlich steht über allem der 24. Mai. Ich glaube, ich würde lügen. Und ich glaube, es ist auch bei den Jungs so, die sind jetzt noch gute 3 Wochen, nicht ganz, bis es soweit ist. Und man merkt die Vorfreude, man merkt das Kribbeln, aber man hat natürlich auch, und da hebt natürlich unser Sebastian Hoeneß immer wieder den mahnenden Finger auch, man hat jetzt noch 2 Spiele, leider jetzt am Sonntagabend 19.30 Uhr gegen FC Augsburg, ist jetzt natürlich alles andere als eine tolle Anstoßzeit fürs letzte Heimspiel der Saison, aber ist jetzt halt so, und dann geht's nach Leipzig und dann eine Woche später eben das absolute Highlight, nämlich Pokalfinale, und das ist sicherlich, wird jetzt immer verstärkter kommen bei den Jungs im Kopf auch, aber letztendlich ist es auch so, sie müssen sich jetzt auf die 2 Spiele fokussieren, und ich erwarte auch als Fan, als Mitglied, dass sie das seriös meistern, diese 2 Geschichten noch, und dann können wir uns natürlich alle freuen auf den 24. Mai, ganz klar.
Ja, du, also ja, ein letztes Heimspiel 19:30 auf einen Sonntag ist blöd. Fast genauso blöd ist es aber, auf einen Sonntagabend in Frankfurt spielen zu müssen Mannschaft aus Hamburg. Das nur vielleicht nochmal als Ergänzung aus unserer Sicht zur Ansetzung des vorletzten Spieltages. Ich weiß nicht, das würde jetzt auch zu weit führen, aber ich fand es auch persönlich besser, als die letzten beiden Spieltage alle noch zeitgleich angesetzt waren und nicht nur der 34. Aber das ist, glaube ich, nochmal fast eine eigene Diskussion wird, die wir heute hier nicht mehr aufmachen. Gut, mein Lieber, ich danke dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche. Ja, hoffe, du behältst recht, aber eigentlich ja, müsste schon viel passieren, dass wir da nicht die Klasse halten.
Es müsste mit dem Teufel zugehen. Und ihr habt einfach, wie gesagt, ich spreche jetzt wirklich mal aus neutraler Sicht. Ich habe mir auch schon vor unserer Begegnung ein paar Spiele von euch angeguckt. Ihr habt eine gewisse Qualität. Ihr habt immer noch euer Stadion, was ein riesiges Faustpfand ist. Das ist einfach so. Und ja, Bochum, so leid, wie es mir tut, die sind weg. Das ist einfach so. Heidenheim und Kiel kloppen sich um den Relegationsplatz. Das wird vielleicht noch so die letzte spannende Entscheidung werden. Alles andere. Ja, Hoffenheim ist eigentlich auch durch aus meiner Sicht. Die haben halt auch eine riesige Qualität im Kader. Aber ihr, ja, wir sehen uns nächste Saison in der Bundesliga. Und ihr bekommt auch ein Stadtderby. Da bin ich auch überzeugt davon.
Genau, ansonsten sind das, glaube ich, wunderbare Schlussworte. Wenn du dann nächste Saison bist, du dann auch herzlich am Millerntor willkommen. Danke dir für die beiden Gespräche nochmal. Und ja, erwähnt habe ich schon, wenn das hier rausgekommen ist, erscheint auch bald die Monatssendung oder ist vielleicht sogar im anderen Kanal noch online, schon online. In diesem Feed hier geht es dann am Mittwochabend, nimmt Kasche das Vorgespräch zu Frankfurt auf. Also ich glaube, diese Woche wird es euch nicht langweilig und ihr könnt euch die Zeit bis zum Auswärtsspiel am Sonntag in Frankfurt gut vertreiben. Und jetzt darfst du hier den Deckel drauf machen, Yannick.
Ja, vielen, vielen Dank für die zwei tollen Gespräche. Wirklich, also riesen Respekt an euch. Ihr macht eine tolle Arbeit. Ich lese auch ab und zu mal wirklich, das ist wirklich so, ab und zu mal euren Blog und Podcast, weil St. Pauli mich auch immer schon so ein bisschen interessiert hat und ihr einfach ein ganz besonderer Club seid. Behaltet euch das bei, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und ja, alles, alles Gute für euch. Kommt gut nach Frankfurt. Genießt auch dort die Atmosphäre. Ist auch ein tolles Stadion. Fahre ich auch eigentlich immer jede Saison hin. Macht immer megamäßig Spaß und ja, holt euch den einen Punkt und dann sehen wir uns nächste Saison. Auf jeden Fall werde ich nächste Saison, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt oder das Spiel auch an einem Sonntagabend stattfindet, aber auch dann nehme ich mir halt einen Tag Urlaub, werde ich auf jeden Fall wieder am Millerntor im Gästeblock stehen.
Wunderbar, so verbleiben wir. Den Dank und das Lob gebe ich gerne zurück und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Für heute erstmal danke dir und mach's gut. Ciao, ciao.
Servus, ciao.